Es kam eine Bitte, eine Frage, ob ich nicht etwas sagen könnte zum Thema Älteste. Offenbar gibt es einige, die in dieser Thematik etwas mehr Information haben möchten. Und dann bin ich bereit, Ihnen entgegenzukommen. Für manche ist es ein altes Thema, für andere ein neues Thema. Aber wir können ja sowohl Neues als Altes in der Gemeinde Jesu hinnehmen. Die Ältesten sind die Leitung der Gemeinde. Manchmal meinen Gemeinden eine andere Form von Leitung zu haben oder haben zu müssen. Zum Beispiel, wenn sie keine Ältesten feststellen, dann tun sich einige zusammen und kreieren gleichsam eine Leitung. Auf diese Weise wird man nicht viel gewinnen. Wir werden es nie besser machen können als Gott. Und wenn Gott keine Leitung gibt, hat eine Gemeinde keine Leitung. Und sie muss auch keine Leitung haben. Christen sind Menschen, die nach dem Apostel Paulus reif auf die Welt kommen, auf die geistliche Welt. Römer Kapitel 8, wir sind bereits Söhne Gottes, das heißt von dem Gesetz frei und neue Schöpfung, nicht nur Kinder Gottes, sondern Söhne Gottes. Das ist ein spezielles Wort, das Paulus gebraucht für unsere Stellung in Christus als solche, die reif sind vor Gott. Und das heißt also, dass wir imstande sind, nach uns selbst zu schauen, ohne dass wir eine Reglementierung bräuchten. Christen sind nicht angewiesen auf eine menschliche Organisation, um funktionieren zu können. Sie sind eine Familie, in der jeder den anderen liebt und nach dem Wohl des anderen schaut. Wenn eine Gruppe von Christen keine Leitung hat, nach menschlichen Gesichtspunkten, dann ergreifen sie einfach die Initiative und bauen einander auf, so gut sie es können. Eine Gemeinde muss keine Ältesten haben. Vorgeschrieben ist es nicht. Jesus hat zwar Hirten eingesetzt, das Amt, aber er wird auch immer wieder die Menschen geben, die er vorbereitet hat zu seiner Zeit. Und es ist besser, auf ihn zu warten, anstatt ihm vorzugreifen. Dem Heiligen Geist wollen wir nicht vorgreifen. Aber wenn Älteste da sind, dann bekommen sie nach der Heiligen Schrift verschiedene Bezeichnungen. Nun denke ich, ist es nicht absolut notwendig, dass wir diese Bezeichnung brauchen, solange die Voraussetzungen erfüllt sind. Es kann sein, dass die Leitung eine andere Bezeichnung hat. Die Hauptfrage ist, ob die Voraussetzungen da ist. Die biblischen Kennzeichen bzw. die biblischen Bezeichnungen der Gemeindeleitung sind nebst Ältester auch Aufseher. Diese beiden Begriffe haben wir in der Apostelgeschichte Kapitel 20, dort in den Versen 17, 28 und 29. Dort werden diese zwei Bezeichnungen auswechselnd gebraucht. Luther übersetzt Bischof, aber das ist für uns heute etwas anderes und sollte also nicht als Übersetzung des griechischen Wortes für Aufseher gebraucht werden. Und dann gibt es noch zwei andere Bezeichnungen, die für die Leitung gebraucht werden. Hirte oder Lehrer. Und diese zwei Bezeichnungen befinden sich in Epheser Kapitel 4, Vers 11. Nicht alle Lehrer sind jedoch Hirten, aber alle Hirten sollten Lehrer sein. Welche Voraussetzungen braucht es, damit jemand Ältester sein kann, darf? Erstens sollte er wiedergeboren sein. Ein Nicht-Christ oder ein Nicht-Wiedergeborener darf nicht Hirte sein in der Gemeinde Jesu, denn er ist noch außerhalb der Gemeinde Jesu. Es verträgt sich nicht, wenn ein Mensch aus der Welt den Weg weisen will, einem Menschen, der auf dem Weg zum Himmel ist. Das geht nicht zusammen. Eine weitere Voraussetzung ist männlichen Geschlechtes, das männliche Geschlecht, nach 1. Timotheus Kapitel 2. Eine weitere Voraussetzung, er sollte Zeit haben für die Aufgaben. Wenn er die nicht hat, kann er seine Aufgabe nicht erfüllen. Es braucht eben Zeit, um Gott zu dienen. Das macht Paulus klar an mehreren Stellen. Jemand, der der Gemeinde vorangehen will, muss sich der Sache widmen können, sagt Paulus. Dazu sollte er ein gewisses Maß an Begabung haben. Eine Begabung zu lehren, die Begabung des Aufrufens, die Gnadengabe des Aufrufens, des Vorstehens. Es gibt einige Gnadengaben, die in der Leitung vertreten sein sollten. Wenn diese Begabung nicht da ist, fehlt die nötige Voraussetzung für die Ältestenschaft. Vor allem aber braucht es Charakterreife, eine gewisse geistliche Reife, um ein Vorbild abgeben zu können. Dies ist eine relative Voraussetzung. Wiedergeburt, männliches Geschlecht sind die eindeutigen. Die anderen Voraussetzungen sind relativ. Wie viel Zeit braucht es? Nun, je nachdem, je nach Aufgabe. Wie viel Begabung? Zunächst braucht es nicht viel, sie muss aber da sein. Die Begabung kann wachsen. So auch die Charakterreife, die geistliche Reife. In einigen Gemeinden, in denen Paulus Älteste einsetzt, sind alle Christen ganz jung im Glauben, kein Jahr alt. Und doch sind schon einige da, die imstande sind, voranzugehen und anderen ein Beispiel zu sein. Ein Ältester sollte ein Beispiel sein. Das liegt im Wort implizit. Er muss nicht verheiratet sein, aber wenn er verheiratet ist, sagt Paulus, sollte er geordnete Familienverhältnisse haben. Was das ist, kann man nachschlagen in 1. Timotheus 3 und Titus 1. Das war jetzt in Kürze ein kleiner Überblick zu dieser Frage. Wir kommen dann wieder zu unserem Thema, der Christ und seine Gemeinde. Oder aufgrund wovon ist es überhaupt möglich, für einen Christen unter Christen für andere zum Segen zu sein, ihnen eine Hilfe zu sein, in einem kleinen Maß das zu sein, was die Hirten oder die Ältesten in der Gemeinde sein sollten. Darum geht es, dass wir in kleinem Maße wenigstens das sind, was Älteste sein sollten. Sind hier Älteste zugegen, dann sollten sie dieses Thema, das wir in diesen Tagen besprechen, in ganz besonderer Weise zu Herzen nehmen. Denn gerade in diesen Fragen sollte die Leitung der Gemeinde vorbildlich sein. Wir waren dabei, einige Verse zu lesen, die uns deutlich machen, dass Konsens oder Einmütigkeit in Überzeugungsangelegenheiten von der Schrift her gefordert wird. Nicht nur wünschenswert ist, sondern gefordert wird. Wir sollten eines Sinnes sein, dasselbe glauben. Wo das nicht ist, lieben wir dennoch einander. Aber wir dürfen nicht zufrieden sein mit diesem Zustand. Wir dürfen uns nicht zufrieden geben mit solchen Zuständen. Wir schlagen jetzt auf als erste Textstelle Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2. Die ersten 5 Verse. Gibt es also irgendwelchen Aufruf und Trost in Christus? Gibt es tröstlichen Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Das sind gleichsam Voraussetzungen. Wenn die da sind, dann kann das andere folgen. Macht meine Freude völlig damit, dass ihr derselben Gesinnung seid, derselben Einstellung, derselben Denkweise. Dies ist kein Aufruf nach Schematisierung. Dies ist ein Aufruf nach derselben Liebeseinstellung zu Jesus und zum Bruder und auch zur selben Denkweise. Dieselbe Liebe habt, in der Seele verbunden und auf eines bedacht seid. Die Augen sollten in dieselbe Richtung gehen. Nichts nach Ränkesucht oder eitler Ruhmsucht bedenkt, sondern in einer demütigen Gesinnung einer den anderen höher achtet als sich selbst. Jeder sehe nicht auf das eigene, sondern jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus vorhanden war. So möchten wir denken, wie er dachte. Eine weitere Stelle aus dem letzten Kapitel, Vers 8. Zum gebliebenen Brüder, nicht notwendigerweise zuletzt, sondern zu dem, was noch geblieben ist und zu besprechen wäre. Das griechische Wort bedeutet der Rest, das, was noch übrig geblieben ist. So viel als wahr ist. Christen trachten nach der Wahrheit. Konsens ist zu suchen in Wahrheitsfragen. In Ermessensfragen können wir einmal Abstriche machen bei der persönlichen Auffassung. Ist es besser, sich in diesem Saal oder in dem anderen sich zu versammeln? Das sind keine Wahrheitsfragen notwendigerweise. Oder um wie viel Uhr wollen wir uns treffen? Oder wie oft werden wir jetzt zusammenkommen in dieser Angelegenheit? Das sind Fragen, über die man sprechen kann und auch sich einig werden kann, über Kompromisse. Aber wenn es um die Wahrheit geht, da darf man nicht Kompromisse machen. Wenn dann verschiedene Ansichten vertreten werden, ist jeder verpflichtet, nach seinem Gewissen zu handeln. Römer Kapitel 14. Aber das heißt nicht, dass jeder Recht hat. In der Gemeinde Jesu ist schon seit langer Zeit ein stärkerer Pluralismus vorhanden, als viele Christen wähnen, als sie sich gewahr sind. Ich möchte einige Beispiele nennen. Viele Christen nehmen es für selbstverständlich, dass der eine dieser Erkenntnis sein kann und der andere einer anderen Erkenntnis. Aber das ist im Wesen der Angelegenheit nicht möglich. Man kann nicht zweierlei Erkenntnis sein in einer Frage oder zu einem Bibeltext. Wenn ein Unterschied ist in der Erkenntnis, was man Erkenntnis nennt, dann ist das eine, eventuell auch beides, nicht Erkenntnis. Denn das Wort Erkenntnis, oder es liegt im Wort Erkenntnis, dass etwas gekannt wird, erkannt worden ist. Und wenn es falsch ist, oder anderes als das, was richtig ist, dann ist es nicht gekannt. Ganz einfach. Es geht um Wahrheit. Ich denke, wir verstehen, dass wir ins Subjektive geraten sind. Und das ist Pluralismus in starkem Maße. Reiner Subjektivismus. Das heißt, ich denke so, ich fühle so, ich bin dieser Stimmung und so weiter und so weiter. Du hast deine Meinung und so weiter. und jeder darf dann so stehen bleiben. In Erkenntnisfrage nicht. Es gibt nicht zweierlei Erkenntnis über eine Angelegenheit. Es gibt nur eine Erkenntnis oder wir haben nicht die Erkenntnis. Genauso verhält es sich mit dem Wort Verstehen oder Verständnis. Es kann keine zwei Verständnisse geben von einem Text. Der eine hat es nicht verstanden oder beide haben den Text nicht verstanden. Entweder ich habe ihn verstanden oder ich habe ihn nicht verstanden. Es gibt keine andere Möglichkeit per Definition. Wenn wir etwas anderes zum Ausdruck bringen wollen, dann müssen wir andere Wörter finden, zum Beispiel das Wort Meinung oder Auffassung. Da können wir verschiedener Meinung sein, das ist subjektiv. Das heißt, in mir habe ich diese Einstellung, von mir aus meine ich, sieht das so aus. Ich habe meine Meinung, vorübergehend denke ich so darüber. Das ist subjektiv, das heißt, ich bin jetzt das Subjekt, das denkende Subjekt. Ich bin der Handelnde im Denken und von mir aus habe ich diese Meinung darüber. Aber Erkenntnis und Verständnis sind objektive Angelegenheiten. Die haben es mit der Richtigkeit des Gegenstandes zu tun. Und wenn Subjekt und Objekt übereinstimmen, dann kann ich Erkenntnis oder von Erkenntnis sprechen oder von Verständnis. Wir merken also, dass hier ein Pluralismus eingetreten ist, eingeschlichen ist, über den wir uns Rechenschaft geben sollten. Es gibt nur eine Wahrheit, nicht zwei Wahrheiten. Nur eine Erkenntnis, nicht zwei. Nur ein Verständnis, nicht zwei. Es liegt im Wesen der Sache, dass es so ist. Ein anderes Wort ist das Wort Sehen. Wie oft wird man nicht gefragt, wie siehst du das? Am liebsten sage ich mit den Augen. Wie sonst? Ja, dazu sind sie da. Man sieht nicht wie, man sieht etwas. Es ist ein Widerspruch in sich, per Definition, zu fragen oder zu sagen, sehen Sie das so oder ich sehe das so. Das geht nicht. Ich habe Augen, auch geistige Augen. Entweder ich sehe es oder ich sehe es nicht. Frage ist, ob ich es klar sehe. Aber wenn nicht, dann sehe ich es nicht klar. Das ist eindeutig. Ja. Das heißt, bis zu einem gewissen Maße sehe ich die Angelegenheit nicht. Ja oder nein? Die sind Wahrheitsangelegenheiten. Wir sollten uns Rechenschaft geben darüber, ob wir nun wirklich bibeltreu sind oder Gott treu, seiner Wahrheit treu. Auch in der Art und Weise, wie wir uns ausdrücken. Wenn man meine Meinung haben will, dann sollte man nach ihr fragen. Übrigens bin ich nicht groß interessiert an meiner Meinung. Deshalb brauchen Sie gar nicht zu fragen. Aber wenn Sie das interessiert, dürfen Sie natürlich fragen. Aber ich habe kein großes Interesse daran. Woran ich Interesse habe, ist an der Wahrheit. Wie ist es eigentlich? Ja? Vorübergehend habe ich Meinungen zu verschiedenen Dingen. Aber das beunruhigt mich. Wenn ich darüber ruhig bin, ich möchte hin, weiter. Wie ist es nun eigentlich? Es lässt einen nicht ruhig oder in Ruhe, bis man wirklich weiß oder überzeugt ist, so ist es. Das sind so Beispiele anlässlich dieses Ausdrucks des Apostels. So viel als wahr ist. Wir sollten bemüht sein um Wahrheitsfindung. Und sollten bemüht sein um eine Einmütigkeit in den Dingen, die wir für wahr halten, für die wir glauben. Das Weitere, so viel als ehrwürdig ist. Und jetzt möchte ich wieder die Frage stellen, in der Form, wie ich sie heute Morgen stellte. Was ist ehrwürdig? Was ist das? Hier tat mir wieder eines dieser etwas undeutlichen Wörter an. Und weil sie undeutlich sind, tun wir uns schwer damit, ans Ziel zu kommen mit der Begriffsbestimmung. Und wir lassen es dann gern ruhen. Und vorübergehend halte ich dieses für ehrwürdig und der andere hält das für ehrwürdig und hoffentlich kommen wir einigermaßen aus. Wenn nicht, dann können wir auch getrennte Wege gehen. Das leistet man sich heute. Aber bitte nur so lange Sie etwas zu essen haben. Deshalb können wir uns das heute leisten. Kommen wir einmal in Not, in körperliche, in physikalische Not, dann sind wir aufeinander angewiesen. Dann kommen wir einander näher und dann wird es nötiger, sich zu fragen, können wir miteinander auskommen oder nicht, wenn wir dann aufeinander angewiesen sind. Aber solange Sie noch einen Anzug kaufen können, noch ein Kleid, noch ein Auto und Sie sind nicht angewiesen auf einen anderen Menschen, dann können Sie sich es leisten, ihn fahren zu lassen. Deshalb bringt der Herr seine Gemeinde immer wieder in Not, damit sie zueinander getrieben werden und aufeinander angewiesen sind für die Hilfe des anderen. Und dann sind geistige und auch geistliche Fragen wiederzustellen. Und dann in Gefängnissen, in Straflagern, da kommt man in Berührung mit anderen. Und dann kann man auch mit Christen leben, mit denen man in der guten Zeit nicht leben konnte. Dann lernt man zusammen zu beten, zusammen über die Bibel zu sprechen. Gott schenke uns, dass wir nicht warten müssen bis dann, sondern dass wir jetzt uns selbst in Zucht nehmen, uns selbst verleugnen und sagen, Bruder, ich liebe dich, ich will mit dir reden, ich will mit dir beten, darf ich das? Ja. Was ist ehrwürdig? Paulus ruft hier geradezu nach einer Einmütigkeit. Denn bis wir Einmütigkeit haben in dieser Angelegenheit, ist irgendjemand ungehorsam. Denn es gibt nur eine Ehrwürdigkeit, nicht zwei. Was Paulus hier fordert, fordert er vom Heiligen Geist her. Und der Heilige Geist hat genaue Vorstellungen von dem, was er hier fordert. Und bis ich diesen Vorstellungen entsprochen habe, bin ich ungehorsam. Und ungehorsam ist Sünde. Und Sünde stört meine Gemeinschaft mit Jesus. Und dann bin ich nicht brauchbar, dann ist etwas faul. Weiter. Immer noch Vers 8. So viel als gerecht ist. Was ist gerecht? Vor vielen Jahren versuchte ich den ersten Timotheusbrief, glaube ich, war es, auszulegen in einer Gemeinde und war wahrscheinlich zu Kapitel 6 gekommen, wo von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern die Rede ist. Und ich muss wohl von einem gerechten Lohn gesprochen haben. Nun, ich mache manchmal den Mund etwas zu weit auf und hinterher werde ich dann zur Rechenschaft gezogen, das ist gut so. Jetzt kam ein Arbeitgeber zu mir, der ein schönes Geschäft hatte mit einigen Angestellten und fragte, was ist gerechter Lohn? Ja, wer war ich, dass ich das sagen konnte? Es ist leichter, darüber zu predigen, als die Antwort zu geben. Es wird wohl von Land zu Land und von Fall zu Fall verschieden sein. Und im Übrigen ist der Mammon an und für sich, offenbar nach Jesus, ungerecht. Bis das Geld in meine Hand kommt, ist es durch manch eine Ungerechte gegangen. Meine Sorge ist, dass es auf gutem, gerechtem Wege in meine Hand kam. Und wenn der Herr es mir anvertraut hat, dann will ich es auf gerechte und ihm gerechte Weise gebrauchen. Aber was ist gerecht? Das ist nicht so leicht zu beantworten. Und Kinder Gottes sind auch hier an dieser Stelle aufgerufen, darüber nachzudenken, bis sie zu einer Einmütigkeit kommen. Ich bin in einigen Ländern gewesen zu Dienst. Ich denke jetzt besonders an Frankreich und Kroatien, wo gewisse Arbeitgeber bzw. ja auch Arbeitnehmer große Schwierigkeiten hatten oder haben konnten unter Umständen mit den Behörden. In Italien hat man auch solche Schwierigkeiten. Da kommt die Frage der Steuer. So und so viel Prozent soll man an Steuern bezahlen. Wieso kommt man auf diesen Prozentsatz? Nun, die Behörden sagen sich manchmal, es wird so und so viel betrogen. Jetzt setzen wir einmal den Prozentsatz so hoch, damit wir wenigstens etwas bekommen. Wie soll jetzt ein Christ unter solchen Umständen handeln? Denn er weiß ja, aus welchem Grunde oder wieso man auf diesen Satz kam. Das weiß er ganz genau. Ein Mann in einem Schuhgeschäft, stellte mir diese Frage. Wie soll man vorgehen? In Kroatien gab ich den Brüdern diese Antwort anhand der Besprechung von Römer 13. Kommen Sie zusammen und besprechen Sie das miteinander. Wenn möglich, sprechen Sie mit den Behörden und sagen Sie, dass Sie wirklich ehrlich sein wollen und versuchen Sie, zu einer Vereinbarung zu kommen. Und wenn es nötig ist, dass man jetzt ungehorsam sein muss, nun, dann wollen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denn wir wissen, die ganze Sache ist etwas ungerecht. Jetzt müssen Christen versuchen, einen Weg zu finden, der Gott wohlgefällig ist. Sonst kommen sie meines Erachtens in unnötigen Ruin. Aber manche Behörden dürften Verständnis dafür haben, nicht alle. Und gerade beim zweiten Fall ist es schwierig zu wissen, wie zu handeln. Aber da denke ich, sollten Christen miteinander das besprechen und zu einem Konsens kommen, zu einer Einmütigkeit. Wir wollen jetzt zur Ehre Gottes diesen Weg einschlagen. Sind große, schwere Fragen in dieser Verbindung. Was ist gerecht, vor Gott gerecht? Eine weitere Frage oder ein weiteres Thema. So viel als rein ist. Was bedeutet überhaupt rein in der Bibel? Vom Alten Testament her scheint es eine etwas andere Bedeutung zu haben, auch im Neuen Testament manchmal, als wir es in unserem deutschen Ohr hören. Da werden wir die Schrift durchforschen müssen, um zu einer Vorstellung zu gelangen. Was heißt das rein? Und nachdem wir die Vorstellung vom Wort, vom Begriff haben, dann wollen wir uns fragen, ob gewisse Gegenstände oder Themen und so weiter, ob die rein sind. Darüber wollen wir Einmütigkeit erlangen. Ansonsten nicht ruhig bleiben. Die Liebe fordert es, dass wir Einmütigkeit haben. So viel als lieblich. Was ist das? Ja. Etwas subjektiv scheint es zu sein, und doch nach dem Heiligen Geist ist es offenbar objektiv. Das heißt eindeutig. Nun, wenn es mir nicht klar ist, dann will ich beten, meine Geschwister fragen. Wie kommen wir ja hier jetzt zu einer Einmütigkeit, zu einer biblischen, gottwohlgefälligen Vorstellung? So viel als wohllautend. Für Paulus sind Töne sehr wichtig. 1. Korinther 14. Jeder Ton hat seine Bedeutung. Was vielen Christen und auch Kennern der Musik zum Beispiel in der Welt entgeht, ist die Tatsache, die eigentlich bekannt sein sollte, dass Musik eigentlich im Grunde Physik ist, Schöpfung, Natur. Und Schöpfung ändert sich nicht, die bleibt konstant. Kenner der Musik sagen uns, dass die Wirkung der Zusammensetzung und der Art der Töne dieselbe ist überall in der Welt. Das ist nicht eine sogenannte subjektive Kulturfrage oder Geschmackssache. Das liegt im Wesen der Physik, der Töne selbst, der Physik, der objektiven Musik und des Subjektes. Denn auch wir sind in einem gewissen Sinne Objekte. Ein Wissenschaftler in Österreich hat einmal darüber gearbeitet, wie das Ohr so gebildet ist, dass es den objektiven Tönen entspricht. Nun, das ist klar, aber es war eben eine sehr interessante Arbeit, die er da herstellte. Darüber sollten wir uns Rechenschaft geben. Was geschieht hier eigentlich? Denn Musik oder Töne sind Wellen. Gewisse Länge haben sie. Und sie, es ist eine gewisse objektive, festbleibende Ordnung in diesem Bereich. Und die Wirkung dieser Töne ist konstant. Die internationale und übergreifende oder tonleiterübergreifende Formulierung für die einzelnen Töne ist Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, Ti, Do. Und so kann man übergreifend die Töne identifizieren. Man muss jetzt nicht die Tonleiter kennen. Braucht auch nicht die Buchstaben dafür zu wenden. So kann man leichter miteinander verkehren. Also, jetzt haben Sie, das ist ein Experiment, das man machen kann. Ich habe ein Fa und ein Ti. Ich spiele zuerst Fa oder singe zuerst Fa und dann Ti. Das kann ein Lehrer in der Schule machen. Und dann fragt er die Schüler, was ist Do? Und im Nu können sie Do geben. Denn sobald man zwei Töne nacheinander hört, kann man die Tonleiter feststellen, die Dominante in dieser Tonleiter. Das liegt in uns. Wer natürlich nicht diese Begabung hat, natürlich, der ist außerhalb des Gespräches. Aber normalerweise sind wir genug begabt, dass wir das machen können. Jeder Ton hat seine Bedeutung, von zu Hause aus. Nicht vom Schöpfer eines gewissen Werkes aus. Er gebraucht diese. Ich habe einmal in einem Buch gelesen über Musik. Es war eine der primitivsten Aussagen, die ich je gelesen habe. Musik ist Schöpfung. Daher darf alle Musik gebraucht werden. Der hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Nur weil alle Steine Schöpfung sind, heißt noch nicht, dass alle Häuser gleich sind und gleich brauchbar sind. Einige Hütten sind zerfallen, die kann man nicht gebrauchen. Die Bausteine sind von Gott geschaffen. Aber wir gebrauchen die Bausteine, um Häuser zu bauen, Musikhäuser oder Lieder. Ja? Und was wir daraus machen, ist unsere Schöpfung, nicht Gottes Schöpfung. Aber wir müssen berücksichtigen, dass wenn wir die Bausteine verwenden, dann entsteht irgendetwas Besonderes daraus. Und ob das der Physik entspricht, das ist noch eine Frage. Die Frage ist, welche Wirkung haben sie, wenn sie übereinander gestellt werden, in Form von Harmonie? Oder welche Wirkung haben sie, wenn sie nebeneinander gestellt werden, in einer Folge? Die Wirkung von Do und Mi zusammen in einer Folge oder übereinander ist eine andere als eine Quarte oder eine Quinte. Ja. Das sind so kleine Beispiele, Hinweise auf die Richtigkeit des Paulus, wenn er sagt, jeder Ton hat seine Bedeutung. Auch die Lautstärke, die Art, ob es eine Trommel ist oder ein Trompet und so weiter. Alle diese haben ihre besondere Qualität und auch Wirkung, die wissenschaftlich erforscht worden ist. Und es wäre nur zu wünschen, dass diese Arbeiten herumgereicht würden. Denn bei vielen Musikkennern sind gerade diese wichtigen Kenntnisse nicht vorhanden. Sie leben in einer Welt des Sozialismus der Werte und geben sich nicht genügend Rechenschaft darüber, was geschieht. Sie haben eine Denkweise übernommen, die von der Welt kommt, nicht von der Schrift, nicht von Gott. Wo aber Gottes Furcht und Gottes Kenntnis sich durchsetzt, da wird man die Schöpfung Gottes erforschen, Wissenschaft betreiben, zusammen mit Schriftforschung und diese zusammen dann gebrauchen, um einen Weg zu finden. Aber da ist jeder von uns gefordert, seinen Beitrag zu leisten. Und wir sollten nicht ruhen, bis wir zu einer Einmütigkeit in solchen Fragen kommen. Was ist wohllautend, auch im Gespräch? Was ist wohllautend in der Rede? Spurgeon hat großen Wert darauf gelegt. Ist eine Lobenswertigkeit, normalerweise wird an dieser Stelle Tugend gebraucht, jedoch habe ich feststellen müssen, dass das deutsche Wort Tugend nicht genau das dem entspricht, was im Griechischen dort steht. Manchmal müssen wir, wenn wir die
Wörter übersetzen wollen, nach der Herkunft des Wortes fragen. Manchmal müssen wir nach dem Gebrauch des Wortes fragen, in der Welt, aus der es kam. Manchmal müssen wir fragen, wie wird das Wort in der Schrift gebraucht, im Neuen Testament oder auch im Alten Testament. Und wenn wir diesem Wort nachgehen, in der Philologie oder in der Sprachwissenschaft und auch im Alten Testament, dann kommen wir zu der Entdeckung, dass es sich hier nicht nur um eine objektive Tugend handelt, wie wir das so gebrauchen, sondern um irgendetwas, das lobenswert ist an und für sich. Und besonders hat es auch zu tun mit den Lobenswertigkeiten Gottes. Gott ist der Lobenswert, so im Alten Testament, ich denke in Jesaja. Wenn irgendetwas lobenswert ist, wert es ist, bei uns, beim Bruder, bei Gott, in der Schrift, überall, dort wollen wir unter das schuldige Lob bringen. Und ist es zu preisen, diese Dinge überlegt, denkt darüber nach, überlegt in euch. Dies ist Stoff zum Denken. Es lohnt sich, einmal Fragen nachzugehen. Worüber sollte ein Christ denken? Worüber sollten Christen sprechen? Worüber lachen Christen? Worüber freut man sich? Und so weiter. Mit was beschäftige ich mich? Ganz praktische Fragen. In solchen Fragen sollten wir Einmütigkeit haben. Nichts ist für Gott unwichtig. Nichts. Und wir sollten wissen, dass alles, was ich tue, Bedeutung hat. Paulus sagt uns, was immer ihr tut, tut alles im Namen des Herrn. Das heißt, die Kleider, die sie heute Morgen anzogen, das ist ganz praktisch, haben wir die angezogen, weil Jesus mich beauftragte, die anzuziehen. Kennen wir das? Sind wir hier an diesem Ort, weil wir davon überzeugt waren, Jesus hat uns hierher geschickt? Das heißt, es im Namen Jesu zu handeln, in seinem Auftrag. Ich muss mir also Klarheit verschaffen, ob das richtig ist oder nicht richtig ist. So schwer ist es auch gar nicht. Aber ich möchte unser Denken einmal wegziehen von dieser alten weltlichen Auffassung, dass gewisse Dinge von ungefähr wären oder neutral werden oder Gott nicht interessieren würden. Nichts ist für Gott von Desinteresse. Alles interessiert ihn. Und er kann auch seine Meinung dazu geben, wenn wir sie wünschen. Beten wir also darüber. Dies ist eines der schönsten praktischsten Verse auf diesem Gebiet, bei diesem Thema. Philipper 4, Vers 8. Aber gehen wir weiter. Kolosser 3, Vers 16. 17 hatte ich eben angeführt. 16 Ende. Singt dabei in Gnade zum Herrn mit euren Herzen. Ich denke, ich war heute Morgen schon darüber. Ich brauche mich jetzt nicht darüber auszuweiten. In Gnade. Alles sollte in Gnade geschehen. Das Leiden, wie ich heute Morgen zeigte, aus 1. Petrus Kapitel 2. Alles mit Gnade, in der Gnade Gottes und so weiter. Das ist ein großes Thema und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Noch zwei Stellen aus 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5, Anfang Vers 14 und Mitte Vers 15, zwei kurze Sätze. Wir rufen euch aber auf, Brüder, ermahnt die Unordentlichen. Wieder so ein Wort, das etwas unklar zu sein scheint. Der eine hält dieses für Ordnung, der andere hält das für Ordnung. Ja, jetzt müssen wir fragen, was meinte der Heilige Geist, als er Paulus dieses Wort gab. Denn das Wort kommt von Gott, nicht von Paulus. Es kommt über Paulus zu uns, aber von Gott. Und Gott hat genaue Vorstellungen von dem, was ordentlich ist, und von dem übrigens auch, was unordentlich ist, und auch von Menschen, die ordentlich bzw. unordentlich sind. Und jetzt sollen wir prüfen, und dort erinnern. Übrigens erinnern, bevor wir zu Deutsch ermahnen, das heißt an Schuld erinnern, an die Aufgabe erinnern und erst dann, wo nötig, von Schuld, damit man frei davon wird. Mitte Vers 15. Strebt alle Zeit dem Guten nach. Wieder sind wir aufgerufen, gut zu definieren. Das sind Hausaufgaben, an denen wir wahrscheinlich unendlich arbeiten können, bis wir den Herrn sehen. Da werden wir genug zu tun haben. Keine Pension da, keine Rente. Wir kommen zu einem weiteren Punkt in unseren Überlegungen. Aufgrund wovon ist es möglich, dass Christen einander helfen können, wie die Leitung der Gemeinde das tut, aber jetzt in kleinerem Maße. Wir haben einige Aussagen gemacht, die wir zugrunde gelegt haben und dann darauf gebaut haben. Ein elfter Begriff oder eine elfte Möglichkeit, die ich hier anführen möchte. Weil wir Hirten voneinander sind, sind wir imstande, einander zum Segen zu sein, einander aufzubauen, einander mitzunehmen auf dem Weg in die Ewigkeit. Die Schrift lehrt, dass wir Hirten voneinander sind. Hierzu jetzt einige Schriftstellen. Römer Kapitel 15, Römer 15, Vers 1. Aber wir, die Starken, sind es schuldig, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht gefallen zu haben an uns selbst, nicht uns selbst zu gefallen. Das ist die Aufgabe eines Hirten. Und hier werden wir aufgerufen, jeder als Christ, nicht nur die Leitung, diese Aufgabe wahrzunehmen. 1. Thessalonicher 4. 1. Thessalonicher 4. Vers 18. Ein sehr bekannter Text aus dem Entrückungstext. Der letzte Vers dieses Abschnittes. Normalerweise liest man, so tröstet euch nun untereinander mit diesen Worten. Und natürlich, wenn eine Bestattungsfeier im Vorgang ist, gebrauchen wir gern solches Wort am Grab und so weiter. Tröstet euch mit diesen Worten untereinander, denn das ist, was Paulus hier versucht zu tun. Die Geliebte entlassen mussten in die Ewigkeit, die will er trösten. Ihr werdet sie wiedersehen, wenn der Herr Jesus kommt. Aber das Wort, das hier gebraucht wird, ist dasselbe Wort, das unglücklicherweise oft mit Ermahnen übersetzt wird. Römer Kapitel 1 und so weiter. Wir haben es sehr oft im Neuen Testament. Und ich habe schon gesagt in diesen Tagen, dass es eigentlich Zusprechen oder Aufrufen heißt. Das wird hier gebraucht, dieses Wort. Und es kann Trösten bedeuten. Und Trösten ist nicht eine falsche Übersetzung. Nur, das ist nicht das Einzige, das dieses Wort enthält. Und deshalb habe ich mir gesagt, ich gebe einmal, oder ich gebrauche hier einmal eine Ausdrucksweise, die für mehr Raum lässt, als nur diesen einen Aspekt. Trost ist eingeschlossen. Es heißt eigentlich, sprecht einander zu, ruft einander auf. Es kann ermahnen heißen. Das heißt, im Blick darauf, dass Jesus jederzeit kommen kann, bitte, lasst uns arbeiten. Das wäre auch eine Anwendung. Hier ist Trösten auch am Platz, angesichts des Anlasses für dieses Schreiben. Aber es sind, was das Thema betrifft, allerlei Möglichkeiten, mit ihm umzugehen, was die Anwendung betrifft. Zuspruch, Aufruf, Ermahnen, Erinnern und so weiter. Eine große Möglichkeit, diesen Text zu gebrauchen, in der Begegnung miteinander, je nachdem es notwendig wäre. Aber das macht uns, das tun wir gleichsam, wenn wir einander wahrnehmen und nacheinander schauen, einander Fürsorge geben, dann sind solche Fragen am Platz. Jeder Christ ist verantwortlich in einem gewissen Maße für den Weg, den sein Mitchrist einschlägt. Das ist die Aufgabe des Hirten, den Weg, den das Schaf einschlägt, zu bestimmen. Er führt. Der Hirte ist der Diktator in einem gewissen Sinne. Nun sind wir nicht Diktatoren voneinander, aber wir übernehmen den Gedanken der Führung. Jeder von uns ist verantwortlich für die Wegbestimmung des anderen. Das heißt, wir alle sollten dieselbe Richtung einschlagen. Und wenn einer sich verirrt oder abkoppelt, dann wollen wir nach ihm schauen, wie der Hirte nach ihm schaut. So wie der Herr es uns schenkt. Nicht jedem ist es gleich gegeben, diese Aufgabe zu erfüllen. Aber schauen wir noch einmal uns die Verse 14 und 15 in 1. Thessalonicher 5 an. 1. Thessalonicher 5, 14 und 15. Wir rufen euch aber auf, da haben wir wieder dasselbe Wort, das wir in Kapitel 4, 18 hatten. Wir rufen euch auf, Brüder, ermahnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen. Und wir haben so viele junge Christen, auch ältere Christen, die viel mitgemacht haben, deren Mut sehr klein geworden ist. Wollen wir Barmherzigkeit zeigen, Hirtenherz zeigen und sie trösten. Ermahnt die Unordentlichen, aber tröstet die Kleinmütigen oder sprecht ihnen zu. Nehmt euch der Schwachen an. Seid geduldig gegen alle. Seht, dass niemand jemandem Böses mit Bösem vergelte. Jeder von uns ist da aufgerufen, Hirtendienst zu tun, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle, auch über die Grenzen der Gemeinde hinaus. Auch da wollen wir Hirten sein und Menschen nachgehen, Freundlichkeit erweisen. Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12. Ich habe eben in dem Versuch, eine Frage zu beantworten, das Wort Aufseher gebraucht und darauf hingewiesen, dass an dieser Stelle auch mit Bischof, besonders von Luther, übersetzt wird. Auch in katholischen Bibeln kann man das antreffen. Natürlich aus erklärlichen Gründen. Wie kommt man zu diesem Wort Bischof? Das griechische Wort lautet Episkopos. Epi ist die Vorsilbe, Skopos, der Hauptteil des Wortes. Umsicht oder Sicht einfach, Skopos, die Sicht. Epi, auf, die Aufsicht. Dieses Wort ist deutsch geworden. Und zwar etwas radikal. Das heißt, der Metzger ist am Werk gewesen gleichsam. Oder jemand mit dem Hammer vielleicht. Das E ist weggehackt. Jetzt fing das Wort mit P an. Nun, in einigen Sprachen wird das P nicht aspiriert. Das heißt, nicht mit Luft gesprochen. Und so ähnelt es auch im Deutschen stark einem B. Denn statt Piskopos wird dann Biskopos. Und dann haben wir fast ein B. Nun, das I bleibt, das S bleibt, aber das K wird zum CH. Und das kann sehr schnell geschehen. Die Holländer unterscheiden zwischen S und CH, wenn sie SCH nacheinander haben. Die sagen nicht Schule, sondern School. Die Engländer machen sich noch einfacher und sagen einfach School, ja. Da wird unterschieden zwischen dem S und CH. Die Deutschen machen ein Konsonant daraus. Nun, irgendwann ist also ein Konsonant daraus geworden, anstatt SK, SCH, und wir sagen dann Sch. Und jetzt inzwischen haben wir Bisch. Das O ist geblieben, das O heißt das. Und das Ende, Skopos, nun das Ende ist einfach weggefallen. Und P ist geblieben, aber das ist zu F geworden. Und jetzt haben wir Bischof anstatt Episkopos. Also das Wort ist schon durch die Mühle gegangen. Aber wenn gewisse Vokabelähnlichkeit geblieben ist, ist die Bedeutung nicht dieselbe geblieben. Wenn wir zurückgehen wollen zum griechischen Wort, dann brauchen wir ein neues deutsches Wort. Und das wäre ganz einfach Aufseher. Episkopos ist nun ein Hauptwort oder noch einfacher ein Dingwort. Name für ein Ding, eine Sache. Nun kann man gewisse Wörter auch in Form von Tätigkeitswörtern gebrauchen. Im Deutschen vielleicht nicht so oft als in anderen Sprachen. Im Griechischen ist das der Fall an dieser Stelle. Episkopos wird zu einem Tätigkeitswort. Und das treffen wir hier in Hebräer Kapitel 12 an, in Vers 15. Und da heißt es Episkopuntes. Warum sage ich das? Weil wir hier die Aufgabe eines Hirten haben, eines Aufsehers. Und Aufseher ist noch eine Bezeichnung für Hirte in der Gemeinde. 12,15. Dabei haltet Aufsicht. Seid Hirten füreinander. Seid Bischöfe im guten Sinne. Haltet Aufsicht aufeinander, dass nicht jemand von der Gnade Gottes abkomme und so weiter. Da werden Christen, alle Christen, jeder ist Empfänger dieses Briefes und jeder Christ wird aufgerufen, in einem engeren Maße oder kleineren Maße die Aufgabe des Hirten an einem Bruder, an einer Schwester wahrzunehmen. Ein sehr schöner Vers, der sehr deutlich macht, was der Herr von uns will. Hiermit ist die Frage Kains beantwortet, nicht wahr? Bin ich meines Bruders Aufsichthaber, Hüter? Jawohl, du bist es. Und fertig. Nicht die Aufgabe, aber die Klärung der Frage. Ja? Noch einiges zum Schluss. Wenn wir Hirten sein wollen, dann brauchen wir das Herz eines Hirten. Nicht nur die Hand und die Füße, um voranzugehen oder um zu helfen, Wunden zu heilen. Es braucht das Herz eines Hirten. Und ich möchte uns mit einigen kurzen Bibelstellen uns einmal das Herz eines Hirten zeigen. Galater Kapitel 4. Galater Kapitel 4. Die Verse 19 und 20. Hier schreibt ein wahrer, ein echter Hirte. Meine Kindlein, um die ich wieder Geburtswehen habe, spricht wie eine Mutter, bis Christus in euch gestaltet worden ist. Aber ich wollte jetzt bei euch anwesend sein und meine Stimme wandeln. Ich wünschte so gern, ihr könntet meine Stimme hören, die Stimme eines Hirten. Und ich wollte sie jetzt wandeln, sodass ihr mitkriegen könntet, wie ich es meine, nicht nur was ich sage, weil ich nicht weiß, wie ich mich mit euch daran bin. Wo stehe ich bei euch? Ich weiß nicht, wie es mit euch steht. Darf ich das erfahren? Möchtet ihr erfahren, wie ich über euch denke, wenn ich so schreibe? Ich will euch keine Last auflegen. Ich bin ein Hirte. Ich bin eine Mutter. Ich bin euer Vater in Christus. So sprechen Hirten. Eine weitere Stelle. Philipper Kapitel 3. Philipper 3, Vers 18. Viele wandeln. Dies ist ein Wort für alle die, die sehr stark der Meinung sind, dass neutestamentliche Gemeinde vorbildlich war. Viele wandeln, von denen ich euch oft mitteilte, nun aber auch mit Tränen mitteile von den Feinden des Kreuzes Christi. Schon damals hat es nicht neutestamentliche Gemeinde gegeben. Zur Zeit der neutestamentlichen Gemeinde hat es durchaus nicht neutestamentliche Gemeinde gegeben. Die ganz anderen, die aber im Raum der Gemeinden waren. Immer wieder gab es die und die werden immer wieder angesprochen. Einige sind Christen, einige nicht. Manchmal ist es nicht leicht zu unterscheiden. Aber hier spricht jetzt das Herz eines Hirten. Viele wandeln, ich habe euch immer wieder von ihnen mitgeteilt und ich teile jetzt wieder über sie mit. Es geht um die, die Feinde des Kreuzes Christi sind. Und wie spricht Paulus von Feinden? Wie? Dessen Ende Verderben, dessen Gott der Bauch und bei denen die Herrlichkeit in ihrer Schande ist, die auf irdisches sinnen und so weiter. Und wie teilt er das mit? Mit Tränen. Ob derjenige, der diesen Brief vorlas in Philippi, die nassen Flecken gesehen hat, auf dem Pergament, auf dem Papier, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die Tränen hinrannten, aber sie waren da. Gott schenke uns dieses Herz. Es fehlt uns, es fehlt mir. Ich stelle fest, ich habe nicht dieses Herz eines Hirten, diese Barmherzigkeit. Unser Gott ist der große Hirte, wollen wir von ihm lernen. Wir müssen abschließen.